Ja, wir haben gerade gesungen, seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertraue ich still. Das ist eine tiefe Wahrheit, die wichtig ist, immer wieder sich bewusst zu machen, Gottes Plan wird sich genau so erfüllen, wie er vorausgesagt hat. Und wir wissen, dass es so kommen muss, mit all diesen Umwälzungen, mit all diesen katastrophalen Zuständen, die sich entwickeln. An dem werden wir als Gemeinde nichts und null verändern, weil Gott bestimmt hat, dass sein Wille, seine Prinzipien nicht in dieser Weltzeit durchgesetzt werden auf der Erde, sondern in der nächsten, im tausendjährigen Reich. Und weil er bestimmt hat, dass durch diese grossen Schwierigkeiten und Katastrophen Menschen umso mehr sollen Gelegenheit haben, den wahren, einzig wahren Gott zu suchen und Buße zu suchen, Umkehr zu suchen. Und für uns als Gemeinde soll ja wirklich jeden Tag Dank, Buße und Bett da sein. Und nicht nur dann, wenn es irgendein Staat verordnet hat. Ja, ich werde zum Anfang auch beten für den heutigen Text. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für das 16. Kapitel vom Korintherbrief, wo wir so viele praktische Anweisungen können lernen, können sehen, lesen und viele Sachen können lernen daraus. Herr, hilf du, dass wir es auch wahrnehmen, dass wir dein Wort aufnehmen können in uns. Herr, du siehst die wahre Katastrophe unserer Zeit, die wirklich das tiefst traurig machende Katastrophe. Und das ist die, dass dein Volk von dir abfällt. Das ist über allem anderen. Und Herr, hilf, dass uns das auf Knie treibt, ins Gebet treibt, dass wir bereit sind, uns selber in dein Licht zu stellen und dagegen aufzustehen und noch einzelne, aufrichtige Christen, junge Gläubige auch, können ihnen den Weg zu weisen zum Heil. Raus aus dieser furchtbaren Not, von dieser Verführung, die derart gross daherkommt. Schlimme Zeiten, das ist unsere Zeit, Herr. Du weißt darum, bitte gib Kraft, dass wir wirklich dein Wort hören, aber eben auch bewahren und befolgen. Herr, vergib du allen Abfall, vergib du alles Nicht-Bewahren von deinem Wort auf breitestem Gebiet heute. Und hilf du uns, aus uns heraus haben wir keine Kraft, aber du willst uns Kraft geben dazu, Herr. Amen. Ich möchte Vers 10 und 11 lesen. Wir sind ja das letzte Mal bis zum Vers 9 gekommen, im 1. Korinther 16. Wir lesen Verse 11, 10 und 11. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann. Denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie auch ich. Darum soll ihn niemand geringschätzen. Geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Paulus hat ihn also wieder zurückerwartet, seinen geliebten Timotheus. Wir lesen in Apostelgeschichte 19,22 genau diese Aussendung, als Paulus ja eben in Ephesus war und den 1. Korintherbrief schrieb. Da steht im Kapitel 19,22, und er, Paulus, sandte zwei seiner Gehilfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien und hielt sich noch eine Zeit lang in der Provinz Asia auf. Wir können annehmen, dass Timotheus dann von Mazedonien den Auftrag hatte, nach Südgriechenland, also nach Achaia, sprich Korinth, weiterzureisen und eben den Korintherbrief, den 1. Korintherbrief zu überbringen. Warum schreibt er jetzt das, diese Formulierung, dass er ohne Furcht bei euch sein kann? Timotheus brachte ja nicht irgendein Grußwort, irgendeinen Brief den Korinthern, sondern eben diesen ersten Korintherbrief, den wir jetzt durchgearbeitet haben, mit seinen deutlichen, korrigierenden, ermahnenden Aussagen und Antworten auf die Anfragen der Korinther. Wir wissen, dass Paulus offenbar viele fleischlich gesinnte Gegner hatte unter den Korinthern. Stolze, aufgeblasene Leute, welche nur sehr schwer Ermahnungen annehmen. Das haben wir alle auch schon erlebt. Und er machte sich große Sorgen um Timotheus, dass sie diesen treuen, aber doch eher schüchternden Diener unangemessen behandeln würden. Auch das kennen wir. Man richtet seine Wut gegen den Überbringer der Botschaft oder des Briefes. Dass sie ihre Rache auf Paulus oder ihre Wut auf Paulus gegen Timotheus richten würden, diese Leute in Korinth, an die ihr denkt. Timotheus stand im gleichen Werk für den Herrn wie Paulus, nämlich in einem selbstlosen, hingegebenen Dienst für die Heiligen, für die Gemeinden. Das war das Leben des Paulus und das war das Leben des Timotheus. Wir schlagen kurz Philipper 3 auf, Philipper 3, 17. Eine von mehreren Stellen mit dieser Aussage. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und da hat er mit Sicherheit an den Timotheus gedacht. Seht auf diejenigen, die so wandeln wie wir. Timotheus gehörte zu ihnen. Und er hat die Gläubigen aufgefordert, werdet meine Nachahmer, aber schaut auch auf Leute wie den Timotheus. Auf seine Treue, auf seine Hingabe. Oder hören wir noch das Zeugnis über Timotheus von Paulus, als er im römischen Gefängnis saß, einige Jahre später, nach dem ersten Korintherbrief, Philipper 2, eine Seite weiter vorne, 19 bis 22. Ich hoffe aber in dem Herrn, Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ihr ermutigt werdet, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat, am Evangelium. Timotheus war sich nicht selber gut genug. Er hat dem Paulus gedient, mit ihm gedient, wie ein Kind dem Vater. Und diesen treuen jungen Mann, diesen Mann standen diese aufgeblasenen Korinther in Gefahr, gering zu schätzen. Wie wir das hören aus Vers 11. Diesen Mann. Oder vielmehr müssten wir sagen, in Gefahr war nicht Timotheus, sondern die Korinther. Stellen wir uns ganz konkret irgend so einen Mann in Korinth vor, der seine Wut auf Paulus hatte, aus irgendwelchen Gründen, fleischlich gesinnt war. Und jetzt kommt Timotheus und jetzt lässt er das alles an Timotheus aus. An diesen Timotheus, über den wir jetzt gerade gelesen haben. Wisst ihr, was dieser Mann vor dem Richterstuhl Christi verantworten wird? Sind wir uns das bewusst? Auch heute gilt ja das, wie wir über andere herfahren. Und vielleicht sind es wirklich Diener Christi. Aber wir haben Wut und Rache auf sie, weil sie uns vielleicht Dinge sagen aus dem Wort Gottes, dass sie sagen müssen, dass niemand mehr sonst heute sagt. Solche Situationen gibt es sehr viele in unserer Zeit. Und es wird alles an den Tag kommen. Es wird nichts einfach unter dem Teppich bleiben. Dann, circa 10 Jahre später, nach dem, was wir gelesen haben, nach dem 1. Korintherbrief, schreibt Paulus wieder an Timotheus selber, im 1. Timotheus 4, Vers 2. Nein, 4, Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Was für ein Edelstein muss dieser junge Mann, dieser Timotheus gewesen sein. Und wenn wir uns vorstellen, wie jung er dort beim 1. Korintherbrief war, 10 Jahre später, spricht Paulus immer noch, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Was für ein wertvoller junger Mann. Warum war das so? Weil er willig und aufrichtig von Paulus lernen wollte. Weil er auf ihn hörte. Weil er Rat und Ermahnung von ihm angenommen hat. Er ist ihm nachgeeifert. Das ist so ein großer Gegensatz zu dem, was wir ja heute oft beobachten. Das habe ich schon oft gehört, diese Haltung, und es macht mich immer traurig. Es tönt sehr geistlich. Ich will nur die Bibel lesen. Ich kann sie auch selber lesen und verstehen. Ich weiß selber, was mir geistlich gut tut. Ich brauche keine andere Belehrung, keine anderen Bücher oder andere Hilfsmittel. Das tönt so geistlich. Aber es ist genauso falsch wie das Gegenteil von demjenigen, der nur irgendwelche Bücher liest und nicht die Bibel. Ist genauso falsch wie das. Vordergründig geistliche Gesinnung, aber eigentlich steht dahinter ein überaus großer Stolz. Ich lese nur das Wort Gottes. Ich brauche keine Brüder oder keine Bücher, die mich weiterführen würden. Wir werden da auch noch einem anderen positiven Beispiel gleich begegnen, in der Person des Apollos. Wir wollen dazu auch noch 1. Thessalonicher Brief aufschlagen, Vers 5, 12 bis 13, wo das, was Timotheus umgesetzt hat, auch uns ans Herz gelegt wird. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir werden gleich eine Parallelstelle dann dazu noch begegnen in unserem Text. Daraus können wir die Lehre ziehen, es kommt nie gut und es schadet uns selber immer am meisten, wenn wir Ermahnungen und Warnungen von zuständigen geistlichen Leitern ablehnen, verdrehen oder sogar uns an ihnen rächen wollen. Vers 12 wollen wir lesen, 1. Korinther 16. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen. Doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Eine interessante Begebenheit, die Paulus hier kurz antönt. Er hat ja als er in Korinth war, Paulus, auf der zweiten Missionsreise, in Apostelgeschichte 18 wird das beschrieben. Dort hat er ja in Korinth einen Juden getroffen, namens Aquila, und seine Frau Priscilla. Diese beiden Juden wohnten vorher in Rom, und der Kaiser Claudius, der damals an der Macht war, hat sie wahrscheinlich im Jahre 49 nach Christus, hat er alle Juden aus Rom verbannt. Also ein riesiger Schub an Antisemitismus war damals. Er hat alle Juden aus Rom vertrieben. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit dieser großen Nahrungsmittelknappheit in diesen Jahren, die ja in Apostelgeschichte 11 beschrieben wird. Claudius, er regierte von 41 bis 54 nach Christus. Und im Jahr 49 hat er unter anderem eben auch den Aquila und seine Frau Priscilla aus Rom vertrieben. Und Paulus hat dann bei ihnen gewohnt, sie waren ja auch Zeltmacher, und wir können davon ausgehen, dass die beiden sich dabei bekehrt haben und die Wahrheit erkannt haben, die Paulus ihnen gepredigt hat. Und sie wurden ja zu treuen Geschwistern, treuen Mitarbeitern. Er hat sie dann von Korinth mitgenommen nach Ephesus, zweiter Teil der zweiten Missionsreise. Paulus blieb ja nur ganz kurz in Ephesus damals, aber Aquila und Priscilla haben sich dort niedergelassen, und er hat sie dann bei seinem Aufenthalt auf der dritten Missionsreise in Ephesus wieder getroffen. Sie hatten eine Gemeinde in ihrem Haus. Vielleicht war es nicht unbedingt in der Stadt selber, sondern irgendwo dort in der Region in Kleinasien. Und das lesen wir ja hier im Vers 19, 1. Korinther 16. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Später dann, als Paulus dann von Ephesus abreiste auf der dritten Missionsreise, wieder hinüber nach Griechenland, Nordgriechenland zuerst, Mazedonien, dann ging er wieder zu seinem zweiten Besuch zu den Korinthern. Von dort aus schrieb er ja den Römerbrief dann. Zu dieser Zeit waren sie wieder zurück in Rom, die beiden. Claudius war weg, der Kaiser Claudius war weg und die Juden konnten offensichtlich wieder zurück. Und darum schreibt er im Römerbrief, das wollen wir kurz schreiben, den er von Korinth aus schreibt, auf der dritten Missionsreise, erwähnt er auch wieder die beiden. Römer 16, Vers 3 bis 5. Also er schreibt den Römerbrief aus dem zweiten Besuch in Korinth und grüßt da die beiden, die wieder zurück in Rom waren. Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Auch dort hatten sie wieder eine Gemeinde in ihrem Haus. Und jetzt wollen wir in Apostelgeschichte 18 lesen, wie das genau kam mit dem Apollos. Ich denke, es ist wichtig, dass wir zwischendurch einfach auch diese ganz äußerlichen Zusammenhänge sehen, weil sie haben uns auch geistlich viel zu sagen und wir können von diesen Vorbildern so viel lernen. Wir lesen in Apostelgeschichte 18 ab Vers 23. Paulus war zurückgekehrt von der zweiten Reise. Wir haben das letzte Mal gesehen. Er ging hoch nach Jerusalem, grüßte die Geschwister dort, war tief beeindruckt von ihrer großen Not und Armut und ging dann hinunter in seine Heimatgemeinde nach Antiochia. und hat einige Zeit dort zugebracht. Das lesen wir ab Vers 23. Und nachdem er einige Zeit dort, also in Antiochia, zugebracht hatte, zog er weiter. Das war im Jahr 53, 54 nach Christus. Und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Also das Gebiet der ersten Missionsreise mit diesen Gemeinden dort in Galatien. Und jetzt kommt ein Einschub, jetzt wird Apollos vorgestellt. Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus. Ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Wie ist der Zeitpunkt zu sehen? Paulus startet erst seine dritte Missionsreise. Er war noch nicht in seinem langen Ephesus-Aufenthalt. Vorher ist jetzt Apollos hier beschrieben. Der kommt vor ihm nach Ephesus. Dort waren zu der Zeit immer noch Aquila und Priscilla. Dieser Apollos war eben ein beredter Mann, mächtig in den Schriften, steht hier. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Und es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und so weiter. Apollos war ein mächtiger Mann in den Schriften des Alten Testamentes, können wir uns vorstellen. Gebürtig eben aus Alexandria, das war ja diese große Weltstadt, die zweitgrößte nach Rom damals, in Ägypten am Nildelta. Alexandria, dort waren auch viele Juden. Und er kannte noch nicht den ganzen Heilsratschluss Gottes, sondern war nebst dem Alten Testament vor allem über die Sichtweise von Johannes dem Täufer bezüglich des Messias informiert. Wir können uns das gut vorstellen. Es gab kein Neues Testament. Wir wissen nicht, was die Leute eben in Alexandria gehört hatten, damals in diesen 40er, 50er Jahren, was passiert war. Aber der Dienst des Täufers Johannes hatte eine große Wirkung. Viele Juden gingen ja nach Israel zurück, wie sie das jährlich tun, und haben sich auch von Johannes taufen lassen und wurden vorbereitet auf den Messias, der kommt. Und das wusste offenbar Apollos alles. Aber er kannte nur die Taufe des Johannes. Und jetzt müssen wir uns das vorstellen. Dieser redebegabte Verkündiger, mächtig in den Schriften, ein intelligenter Mann, hörte auf die Belehrung von Aquila und Priscilla. Und auch der Dienst dieses Ehepaares, was hat das für einen Einfluss dann gehabt? Dass der Apollos sich belehren ließ. Welch großes Vorbild für uns. Und Apollos wurde dann geführt, dass er eben nach Griechenland gehen sollte, nach Korinth, Achaia. Und er war dann dort den Gläubigen eine große Hilfe. Und offenbar verließ er dann Korinth wieder. Und Paulus hätte ihn gerne nach Korinth zurückbeordert, wegen diesen großen Schwierigkeiten. Und da hat er ihm ebenso zugeredet, wie wir das eben gelesen haben in unserem Vers. Aber der Apollos hat anders entschieden. Wir sehen daraus auch die Haltung des Paulus. Obschon ja diese fleischlichen Korinther auch um den Apollos herum eine Parteiung machten, eine Spaltung, kommt hier dem Apollos gegenüber neidlose Liebe und Respekt von Paulus zum Ausdruck. Und es zeigt uns auch, dass Paulus trotz seiner hohen Stellung als Apostel die Entscheidung des Apollos über den richtigen Zeitpunkt dessen Kommens nach Korinth ihm überließ und es auch so akzeptierte. Was wir nicht beurteilen können, ob es vielleicht nicht besser gewesen wäre für Apollos, auf Paulus zu hören und das zu tun, was er ihm geraten hatte. Das wissen wir nicht, aber Paulus hat seine Entscheidung akzeptiert. Und was lehrt uns das? Ganz eine wichtige Belehrung. Es zeigt uns, wie die Autoritätsverhältnisse im neutestamentlichen Volk Gottes sind, wie sie eingerichtet sind. Biblische Autorität und Unterordnung bezieht sich ausschließlich auf die Ortsgemeinde. Das kommt hier auch indirekt zum Ausdruck. Sie findet innerhalb der Ortsgemeinde statt. Mit dem einzigen Haupt Christus, dann die Gemeinde mit ihren Dienern, den Unterhirten, den Vorstehern, eben den Ältesten oder Führer, wie im Hebräerbrief das steht. Es gibt also keine übergemeindlichen Hierarchiestufen oder Autoritätsverhältnisse. Wie anders ist das heute? Völlig anders. Wie sich die Gemeinden zusammenschließen, Dachverbände machen und so weiter. Völlig unbiblisch. Völlig unbiblisch. Aber auf der anderen Seite, was wir heute immer mehr beobachten, gibt es viele, die wollen Gott dienen. Es ganze Werke, Missionswerke, und sie handeln eigentlich nach dem folgenden Grundsatz. Ich schließe mich ganz einfach keiner einzelnen Ortsgemeinde an. Dann brauche ich mich auch nicht unterzuordnen und kann mich ausschließlich auf Gottes Führung konzentrieren. Wieder so eine pseudo-geistlich fromme Haltung, die krass dem Wort Gottes widerspricht. Ich bleibe gemeindeunabhängig oder eben übergemeindlich. Lesen wir Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Die Autoritätsunterordnungsverhältnisse sind klar geregelt. Es gibt Führer, aber das ist alles in Bezug auf die Ortsgemeinde. Wir als Verantwortliche hier in Elk, wir haben null Einfluss auf irgendandere Geschwister, die in einer Gemeinde sind, dass wir ihnen mit Autorität begegnen könnten. Das ist ein wichtiges Prinzip im Wesen der Gemeinde Jesu Christi, die Autonomie der einzelnen Ortsgemeinde. Ortsgemeinden. Jede biblische Gemeinde hat ihre Führer und das Neue Testament weiß nichts von Führern über mehrere Ortsgemeinden. Genauso ist das Papsttum entstanden. Die Bischöfe mit all ihren immer größeren Bezirken, wo sie die Übersicht und die Autorität gehabt haben. gegen das Wort Gottes, gegen die Hausordnung Gottes. Apollos hier war ganz einfach nicht Glied in der Gemeinde des Paulus. Und drum hat Paulus seine Entscheidung akzeptiert. Jede Gemeinde ist in Bezug auf Autorität und Unterordnung vollkommen autonom unter ihrem Haupt Christus. Und es gibt kein höheres menschliches Autoritätsgebilde über den Ortsgemeinden. Das ist das, was wir aus dieser Begebenheit hier ganz klar mitlernen können. Dann Vers 13. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Wachen, wachsam sein, kommt mindestens 23 Mal vor im Neuen Testament. Der Herr Jesus braucht dieses Wort sehr häufig. Wacht, darum wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Stunde ist. Was ist das Gegenteil von wachen, wachsam sein? Simpel, einfach. Schlafen. Schlafen. Oder die Augen verschließen. Ich will gar nicht sehen. Nein, wach sollen wir sein. Wachsam. Unsere Welt beobachten, was um uns herum geht. Dann sollen wir feststehen oder fest und unerschütterlich bleiben, wie dieses Wort eigentlich heißt. Kolosser 1,23 wird es auch so schön gesagt. Kann man es uns selber nachlesen. Das Gegenteil von feststehen. Was ist das? Sofort verunsichert sein in seiner Haltung. Oder hin- und hergerissen sein, innerlich, in seinen Überzeugungen. Hin- und hergerissen. Nein, wir sollen fest und unerschütterlich bleiben. Dann männlich oder mannhaft sein. Gemeint ist mutig sein. Was ist das Gegenteil davon? Ein Feigling sein. Vor Feinden sofort erschrecken und davonrennen. Kehrt um und fliehen, sobald wir irgendwie angegriffen werden. Nein, seid mannhaft, mutig. Und dann noch das Stark. Seid stark oder erstarkt, das griechische Wort. Stark sein oder erstarken. Epheser 6,10 finden wir auch so eine Stelle. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist uns klar. Darum geht es. Nicht physische Kraft, indem wir trainieren unsere Muskeln, sondern seid stark, erstarkt in dem Herrn und in seiner Stärke. Und wo finden wir diese Stärke? Hier im Wort Gottes sollen wir erstarken. Hier ist der Herr, in dem wir stark sein sollen. Damit wir es bewahren, wie wir gehört haben schon. Wenn wir jetzt alle diese vier Aufforderungen zusammennehmen, sehen wir, eigentlich drücken sie genau das aus, was wir in der letzten Zeit in diesem Bild begegnet sind. Es bedeutet nichts anderes als weiterrudern gegen den Strom. Lasst uns weiterrudern gegen den Strom. Wer hilft beim Rudern? Wer ermutigt diejenigen, die rudern? Oder wer spottet sogar über sie, die da noch am Rudern sind? Sie meinen, sie seien besser als die anderen und so weiter, kann man dann hören. Nein, wir rudern weiter gegen den Strom. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft. Seid stark. Es gibt heute eine Fülle von geistlichen Feinden. Und ohne Wachsamkeit, ohne dieses Einstehen für die Wahrheit und gegen Fleischlichkeit und Weltförmigkeit geht auch die biblische Gemeinde wortwörtlich den Bach hinunter. Das können wir beobachten zu Tausenden heute. Dieser Vers 13 ist eine Aufforderung zu mutiger, bibeltreuer Lehre und zu einem kompromisslosen Wandel. Wir werden nicht aufgefordert, irgendwie geistliche Pazifisten zu sein. Das heißt, um des Friedens willen unsere Stimme nicht zu erheben, das Ruder hinzulegen, nur weil alle anderen in der anderen Richtung sich treiben lassen. Nur auf das Positive zu schauen und das Negative auszublenden. Nein, wir sollen wachsam sein gegen die Sünde, gegen geistliche Verführung und Verflachung der biblischen Aussagen. Das ist die katastrophale große Not in unserer Zeit. Nicht unbedingt das, was in der Welt läuft. Das ist alles vorausgesagt, das wissen wir. Es wird noch viel, viel schlimmer. Noch viel schlimmer wird es kommen. Aber das ist die große Not, die Verflachung und das Abweichen von der Bibel, vom Gehorsam, vom Glaubensgehorsam, von der Absonderung von der Welt, dieses Vermischen mit der Welt, dieses Laodiceatum heute. Gott speit es aus seinem Mund. Es ist ähnlich wie in der Kindererziehung. Es ist anstrengend. Man muss dauernd dranbleiben. Die Eltern kennen das. Der Druck ist konstant vorhanden. Sobald man nachlässt und unachtsam ist, was so verführerisch ist, wäre so viel einfacher. Aber sobald man nachlässt, dringt der Kompromiss ein. Erst nur so ein bisschen Anpassung eben an die Welt. Aber dann nimmt der Druck rasant zu. Lehre und Wandel doch der heutigen Welt anzupassen. Und das ist passiert. Und viele, viele Brüder haben nachgegeben. Sie mochten nicht mehr dauernd diesem Druck widerstehen. Sie haben nachgegeben, zuerst unmerklich, und heute erheben sie ihre Stimme selbst bei krasser, antigöttlicher, antibiblischer Weltförmigkeit überhaupt nicht mehr. Das ist die größte Katastrophe in der Zeit, in der wir leben. Es sind jetzt ziemlich genau 5 Jahre her, als wir uns als Gemeinde aus aktuellem Anlass damals auseinandersetzten mit Werken und Missionen und ihr Einfluss auf uns, auf die biblische Gemeinde studiert haben. Auch im Zusammenhang, mit wem arbeiten wir zusammen in Mission, Evangelisation. Damals, der aktuelle Anlass, war die Aufdeckung und Veränderungen innerhalb von Werken, zum Beispiel dem Werk KEB. Wir haben uns damals als Bibelgemeinde nach dem, was wir da herausgefunden haben, klar distanziert von diesem Werk. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich damals gefragt habe, wenn wir das beobachten, was da passiert, wo wird dieses Werk in 5 Jahren stehen? Heute sind 5 Jahre vorbei. Und auch wieder, aus aktuellem Anlass, musste ich mich damit auseinandersetzen. Und ich kann euch sagen, es hat mich innerlich fast zermürbt. Fast einfach die Traurigkeit, auch die Empörung darüber. Ich möchte nur kurz erwähnen, vielleicht haben wir ein anderes, ich hoffe, wir können uns Zeit nehmen. Ich möchte einmal diese Internetseiten mit euch hier zusammen anschauen. Und man muss wissen, wo man schauen muss, weil es ist recht gut versteckt. Sie haben auch dazu gelernt. Vielleicht erinnert ihr euch, ich war ja damals kurz davor, vor das Gericht zitiert zu werden, weil sie mich juristisch verfolgen wollten. Weil ich das öffentlich sage. Und ich sage es wieder in aller Öffentlichkeit. Denn das Internet ist Öffentlichkeit pur. Und dann haben wir als Wächter für die Gemeinde auch das Recht, in aller Öffentlichkeit das auszusprechen und Namen zu nennen. Paulus sagt es, benennt diejenigen, benennt sie. Und darum tue ich das hier. Und ich hoffe, wir können es einmal zusammen anschauen. KEB Deutschland, KEB Europa kann man schauen. Da gibt es separate Internetseiten. Und von dort etwas versteckt eben kommt man auf die Youth Challenge Europe Blogspot-Seite. Das ist ein separater Dienstzweig von KEB Europa. Youth Challenge ist ein Teil von KEB. Und wenn man auf diese Seite geht, dann kommt man überall, fast von jeder Seite her, auf die MissionNet-Seite, also auf den Missionskongress. MissionNet ist ein großer Missionskongress, jetzt das dritte Mal stattgefunden über den letzten Jahreswechsel in Deutschland für Europa, für die Jugend. Für die Jugend. Die soll dort hingehen, die soll geprägt werden, mit Eifer angesteckt werden für Mission heute. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, wir können vielleicht dieses Video von so einem MissionNet-Kongress einmal anschauen. Es ist mindestens so radikal, weltförmig, partymäßig, bühnenbetont wie das Praise Camp. Mindestens so. Es ist praktisch identisch. Rockiger Party-Lobpreis mit Hip-Hop- und Dance-Einlagen in radikal charismatischem Stil. Von KEB empfohlen. KEB ist Teil davon. Vor 5 Jahren haben sie mir gesagt, was erlaubst du dir? Schau, wir sagen unseren Mitarbeitern, ihr müsst euch mit Unterschrift verpflichten, dass ihr das nicht wollt. Dass ihr nichts mit der Charismatik und so weiter zu tun haben wollt. Auch ein anderes aktuelles Thema auf dieser Seite, Youth Challenge, ist ein Interview mit dem 92-jährigen Billy Graham, das ihn in alle Himmel erhebt. Wir wissen, haben das auch angeschaut, Billy Graham, der ökumenische Wegbereiter des Abfalls innerhalb der evangelikalen Christenheit. Ein weiterer Dienstzweig von KEB, auch über die Homepage von KEB Schweiz, kommt man darauf. Unter den Links für die Teens. Versteht ihr, was sie unseren Teenagern empfehlen? Ist teensgeneration.com. Dort finden wir auch wieder einen Missionskongress, Teens in Mission, wo die Teenager ausgesendet werden, Kurzeinsätze auf der Straße mit Pantomime, mit Tanz und so weiter. Sollen sie die Leute in das Reich Gottes hineinbringen. Und wenn ihr allenfalls auf diese Seite MissionNet geht und diesen Trailer anschaut, er ist gespickt mit diesen Ausdrücken, die wir von der Emerging Theologie kennen. Dass wir missional sein sollen, dass wir die Welt transformieren sollen, dass und so weiter, dass wir eben das Reich Gottes hier, das war das Thema des Kongresses, übrigens auch das Thema des Praise Camp Kongresses, das Reich Gottes hier und jetzt aufrichten. Und auf dieser Seite Teens Generation gibt es auch einen Musiklink. Dort steht, wir wollen dir helfen, immer über die neueste christliche Musik informiert zu sein. Und deshalb stellen wir auch Videoclips für dich zusammen. Pop, Rock, Hip-Hop, christlich. Ich möchte es einfach mit klaren Worten ausdrücken, liebe Eltern. Wenn ihr eure Kinder an diese Welt verlieren wollt, sie an ein weltförmiges, antibiblisches Partychristsein preisgeben wollt, dann schickt sie zu KEB und zu ihren Dienstzweigen und in diese Missionskongresse. Und wisst ihr, das Gefährliche daran ist Folgendes. Sie hören viel Gutes. Sie hören viel Biblisches. Ihr Eifer und ihre Einsatzfreude wird geweckt. Und hinterher wird es belohnt mit christlichem Rock- und Partykultur. Das ist das Gefährliche. Das ist das Problem. Es gilt heute noch viel entschiedener als vor 5 Jahren, dass wir uns als Bibelgemeinde in aller Form von KEB und ähnlichen Werken distanzieren. Wehe uns, wenn wir diesem konstanten Druck zu Kompromissen in Richtung von diesem modernen Christsein nachgeben, nicht mehr wachsam sind, nicht mehr mutig dagegen stehen und im Gegenteil dafür schwach werden. Und es sind ja vorwiegend missionarische und evangelistische Werke, welche diese Brücke schlagen wollen zu diesem unbiblischen neuen Christsein. Denn wer sollte sich denn wagen, das Evangelisieren und Missionieren zu kritisieren? Da macht das jeder mundtot, der sagt, ich bin ein bibelgläubiger Christ. Nein, wir protestieren dagegen in aller Form gegen diese Art und Weise. Ich möchte noch den Vers lesen, Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht. Im Grundtext heißt das, markiert diejenigen. Oder gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Die Trennungen bewirken. Das Wort heißt eigentlich Zwiespalt, Dichostasia, das bedeutet einen Keil hineintreiben in die biblische Lehre der Heiligung und Absonderung von der Welt. Die ungeteilten Herzen teilen, Trennungen verursachen oder Ärgernisse, Skandalon, die Fallstricke legen. Das sind reine Fallstricke für die jungen Leute. Reine Fallstricke. Und sie werden fallen und sie sind gefallen zu Hunderten an diesen Kongressen und so weiter. Und dann steht da, meidet sie. Wir haben nicht einfach die Option, können selber wählen, mit wem wollen wir noch so ein bisschen. Und doch noch, es geht doch immer auch um menschliche Freundschaften und so. Das Wort gibt uns einen Auftrag. Meidet sie. 2. Timotheus 3, 1, 5 bis 5 haben wir schon oft gelesen. Lesen wir jetzt nicht, wo das endzeitliche Christentum, die Christenheit beschrieben wird. Und am Schluss steht dort, von solchen wende dich ab. Oder Judas 3 möchte ich noch zitieren. Ich ermahne euch, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Und das ist unser Kampf, das ist unser Rudern, dass wir für den Glauben kämpfen. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird für kämpfen, epagonizomai, da ist das Wort Agonie drin, Todeskampf. Und es wird noch verstärkt mit dem ep. Es soll einfach andeuten, wie ernst es dem Wort Gottes ist mit diesem Kampf. Es ist ein Kampf aufs Blut. Für den ein für alle Mal überlieferten Glauben. Die Zeit ist längst abgelaufen. Ich möchte hier aufhören. Wir haben dann noch die Verse 14 bis 24, die wir kurz ein paar Punkte daraus anschauen möchten, das nächste Mal. Ich möchte nur auf einen Punkt noch hinweisen, nach dem, was ich jetzt vorher gesagt habe, ist der Vers 14 ganz wichtig. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Und ich kann euch sagen, dies ist in keiner Weise ein Widerspruch zu dem, was eben vorher steht. Zu diesem entschlossenen Kampf für den biblischen Gehorsam. Im Gegenteil, wenn wir den Herrn Jesus wirklich lieben, wenn wir die Gläubigen wirklich lieben, verführte Gläubige, die aufrichtig die Wahrheit suchen, wenn wir unsere Kinder lieben, so stehen wir mutig und in Glauben und Gottesfurcht auf gegen dieses Pseudo-Christsein. Das ist wahre Liebe. Die Wahrheit in Liebe zu verkünden. Aber bei der Wahrheit zu bleiben, wenn ich das meinem Nächsten vorenthalte, mache ich mich tief schuldig. Es geht um unsere Kinder, aber es geht auch um unsere Zukunft. Die Zukunft der bibeltreuen Gemeinde. Darum möchte ich noch einmal herzlich danken für alle, die da mitkämpfen, die eben zum Beispiel sich informieren, auch über das Buch von Rudolf. Es gibt viele andere Möglichkeiten, damit wir wissen, von was wir sprechen. Sonst sind wir in Gefahr, selber zu denen zu werden, die Pfeile schießen gegen die Gesetzlichen und gegen die Lieblosen und Pharisäer, die nicht mitmachen in diesem heillosen, endzeitlichen Partychristsein. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo uns Kompass ist, wo uns viel mehr noch ja, ein Radargerät ist, wo wir den Weg finden in dieser Zeit, in diesem Nebel von dieser Endzeit. Herr, du siehst die Not und die Tragik. Danke, Herr Jesus, dass du einen Weg hast, dass du selber der Weg bist. Und du siehst unsere Schwachheit, unsere Anfälligkeit. Du siehst, Herr, wie wir dazu neigen, einfach Dissonanz aus dem Weg zu gehen, um der Bequemlichkeit willen. Du siehst, wie wir dazu neigen, rasch dem Druck nachzugeben, weil es bequemer ist. O Herr, wir haben Kraft nicht, in diesem Weg zu stehen. Auch im Weg, wie es der Paulus uns vorgelebt hat, wie es der Timotheus uns vorgelebt hat. Herr, wir bitten und flehen um deine Kraft, um deine Zurüstung, um neue Ermutigung und Festigkeit für den Glauben einzustehen und fest im Glauben zu stehen. Bitte dich für uns jedes Geschwisterte und danke dir ganz herzlich für alle, die mittragen im Wandel, im Gebet, im Dasein. Herr, dir sei alle Ehre. Du bist das Haupt. Und ja, Herr, komm du bald. Amen.